In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Wer dich bittet, dem gib, und wer von dir borgen will, den weise nicht ab. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Seid also vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist.
Jesus geht über das Übliche hinaus. Und das verlangt er auch von den Menschen, die ihm folgen. Den Nächsten zu lieben, okay. Aber sogar den Feind zu lieben. Jesus fordert das Denken heraus und gibt in gewisser Weise eine Antwort auf eine Frage, die auch heute noch oft gestellt wird. Was ist eigentlich das Besondere am Christentum? Mit dem Evangelium von heute könnte man antworten, vollkommen zu sein wie der Vater. Einen Schritt weiter zu gehen als üblich, das ist ein ziemlich hoher Anspruch. Gerade an der Bergpredigt und ihrem Anspruch haben sich immer wieder Menschen die Zähne ausgebissen. Wie kann man politisches Handeln an ihr ausrichten? Wie gelingt es, diese Radikalität im Alltag zu leben? Und auch wenn das nicht immer leicht ist, so hat diese Radikalität zumindest unser Denken als Christinnen und Christen beeinflusst. Allein dadurch, dass die Bergpredigt bricht mit herkömmlichen Mustern. Dadurch, dass sie ungewohnte Perspektiven und Möglichkeiten eröffnet. Das Besondere am christlichen Handeln ist dieser Schritt über das Gewöhnliche hinaus. Der französische Philosoph François Julien, der gewissermaßen mein Gesprächspartner ist an diesen drei Faschingstagen, ist auch jemand, der im Leben und Denken über Gewohntes hinausgeht. Eigentlich ist er gar kein Philosoph, sondern Altphilologe und Sinologe. Er beschäftigt sich also mit Sprachen und Kulturen. Lange Zeit hat er in China gelebt, geforscht und gelehrt. Und dieser Schritt aus dem gewohnten Denken heraus hat ihn gleichsam zum Philosophen gemacht. Er entdeckt, dass das Denken in China deutlich anders geprägt ist als hier in Europa. Und die Begegnung mit dem anderen Denken führt Julien dazu, scheinbare Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen und über ganz grundlegende philosophische Fragen neu nachzudenken. Dieser Umweg über China macht ihn erst zum Philosophen. Und als solcher denkt er in einem Zwischenraum zwischen China und Europa, zwischen der chinesischen und der französischen Sprache. Er übersetzt. Er beschäftigt sich mit Grenzen. Und als Grenzgänger geht es ihm nicht darum, Unterschiede zu beschreiben oder zu beurteilen, sondern Abstände, produktive Spannungsverhältnisse, die einen solchen Zwischenraum öffnen können und damit neue, ungeahnte Perspektiven öffnen, diese Zwischenräume, diese Abstände zu beschreiben. Es gibt keine kulturelle Identität. Mit dieser These mischt Julien sich 2016 in den französischen Präsidentschaftswahlkampf ein. Er betont, es ginge nicht darum, eine kulturelle Identität zu verteidigen, sondern die eigenen kulturellen Ressourcen zu nutzen. Und diese Ressourcen sind zugänglich für alle, regen das Denken an und wollen genutzt, ja sogar ausgenutzt werden. Passiert das nicht, sind sie tot. Ressourcen sind für ihn keine Wurzeln oder einfach nur Werte, kulturelle Reichtümer. Das Entscheidende an diesem Begriff der Ressourcen ist, dass es etwas zum Entdecken ist, etwas, was genutzt werden will, etwas, das sich immer mehr und neu entdeckt, indem man es anwendet und nutzt. Sprachen zum Beispiel, die sich entwickeln und verändern. Ressourcen sind produktiv und nach vorne gerichtet, eben keine Wurzeln, die einem anhängen. Sie ergänzen sich in ihrem manchmal auch gegensätzlichen Zueinander und sind eben immer wieder etwas, was zu entdecken ist. Und Ressourcen gibt es nur im Plural. Ressourcen erweisen sich als fruchtbar für eine Kultur und fürs Denken. Jede Person hat das Recht, sich dieser Ressourcen zu bedienen, vielleicht vergleichbar mit einer Open-Source-Software, deren Quellcode frei genutzt und verändert werden kann, ohne dass man dafür Lizenzgebühren bezahlen müsste. Und eben solche Ressourcen entdeckt Julien für ihn selbst als laizistischen Franzosen etwas überraschend, auch im Christentum. Er stellt fest, wie sehr sein eigenes Denken, weil das ganze Denken in Europa vom Christentum geprägt ist. Vom Johannesevangelium ausgehend beschreibt er unterschiedliche Ressourcen. Die interessanteste vielleicht ist die, die er Logik der Dekoinzidenz nennt. Denn diese Ressource fängt die Denkbewegung ein, die für Julien und für sein Denken im Zwischenraum so entscheidend ist. Nicht die Übereinstimmung oder Deckungsgleichheit ist fruchtbar und kreativ für das Denken. Anregend ist die Nicht-Übereinstimmung, die Abweichung, eben der Abstand, die Spannung. Wer sein Leben verliert, wird es gewinnen. Dieser Satz folgt dieser Logik der Dekoinzidenz. Das passt eigentlich nicht übereinander. Wer sein Leben verliert, wird es gewinnen. Und doch fasst dieser Satz das tiefe Geheimnis des christlichen Glaubens zusammen. Das kleine Büchlein Ressourcen des Christentums ist eine lohnenswerte Lektüre, die ich hier weder vorwegnehmen kann noch will. Unterstreichen möchte ich die Tatsache, dass uns Christen von außen gezeigt wird, was das Besondere am Christentum sein kann. Und auf dieses Besondere haben wir kein Monopol. Kein Monopol auf das Evangelium, kein Monopol auf Gott. Wir können keine Lizenzgebühren erheben, aber wir dürfen uns freuen, wenn das Evangelium außerhalb der verfassten Kirche genutzt wird und dort Frucht bringen kann. Es geht nicht um Konkurrenz. Das Konzept der Ressourcen und die Tatsache, dass andere sich bedienen, erinnert, glaube ich, an eine wichtige Voraussetzung im Christentum. Es braucht nichts, krampfhaft oder gar kampfhaft verteidigt zu werden. Keine scheinbare kulturelle Identität, kein christliches Abendland und auch keine liebgewonnene Sozialform von Kirche. Nicht verteidigen, sondern nutzen und entdecken, nach Fruchtbarkeit Ausschau halten. Denn diese Fruchtbarkeit ist für Julien ein entscheidendes Kriterium für die Ressourcen. Eine Ressource, die nicht mehr aktiviert wird, nicht mehr produktiv wird, aus der nichts Neues entsteht, hat ausgedient. Wenn aus dem Evangelium nichts Neues mehr entspringt, wenn wir es nicht mehr anwenden, nutzen, uns der Sätze der Weisheit daraus bedienen, wenn daraus keine Beziehung entsteht, dann braucht es das nicht. Dazu gehören auch Veränderungen. Ich glaube, dieses Konzept, diese Idee der Ressourcen könnte dazu beitragen, eine Kirche zu werden, die die Angst verliert, etwas zu verlieren. Die Angst verlieren, etwas zu verlieren. Diese innere Freiheit braucht es, um wie Jesus einen Schritt weiter zu gehen. Nicht nur den Nächsten lieben, sondern sogar den Feind. Eine Kirche, die die Angst verloren hat, etwas zu verlieren. Amen.